Ein Gebot des 21. Jahrhunderts lautet, dass man unverfänglich ikonisch sein muss. Ein weiteres lautet, dass man connected sein muss, nahtlos mit allen Knotenpunkten in der Weltwirtschaft verknüpft. In der Sprache der Logistik ausgedrückt, muss man sowohl ein Gateway als auch ein Korridor sein. An der Jahrtausendwende machte sich Dubai daran, sich andernorts zu replizieren und Franchise-Zonen zu errichten. Tragbare Jebel Alis. Vorangetrieben wurde dieses Vorhaben mit Hilfe eines Geflechts neuer staatseigener Tochtergesellschaften. Eine dieser sogenannten parastaatlichen Organisationen ist DP World, Dubai Ports World, das Transport, Immobilien, Logistik und Leichtindustrie unter einem Dach bündelt. Eine Behörde, die eine Stadt in der Stadt verwaltet und die Aufgabe hat, sich im Ausland zu klonen und den rechtlich-regulatorischen Bubble Dome an die neuen Standorte zu verpflanzen. DP World nahm den Betrieb im Jahr 1999 auf, als es von Dubai auch das Co-Management des islamischen Hafens von Jeddah am Roten Meer übernahm. Im Jahr darauf wurde JAFSA International, Jebel Ali Free Zone Authority International, gegründet, um ausländische Regierungen bei der Errichtung eigener Sonderwirtschaftszonen zu beraten. Das Flickenteppichmodell sollte globalisiert werden. JAFSA International sah seine Aufgabe darin, interessierten Partnern die Sachkenntnis Dubais zugänglich zu machen. Im Jahr 2004 übernahm es das Management von Port Klang in Malaysia. Ende des Jahres 2005 hatte es Verträge mit 5 afrikanischen Ländern unterzeichnet, um die Entwicklung ihrer Häfen zu beaufsichtigen. Im selben Jahr kaufte Dubai das US-Unternehmen CSX World Terminals, womit es zum weltweit 6. Betreiber von Containerterminals wurde. Dubai expandierte mit atemberaubender Geschwindigkeit. Es bildete ein Joint Venture mit dem indischen Konglomerat Tata Group, um 7 Logistikparks auf dem Subkontinent zu errichten. Das Emirat feierte seinen Einstieg in Russland, wo es seine Partner bei der Errichtung von Sonderwirtschaftszonen beraten würde, und unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Libyen. Es kündigte den Bau eines Zollfreihafens im Senegal für $800 Millionen an. Eine rumänische Delegation besuchte Dubai, um sich über die Möglichkeiten zur Errichtung einer JAFSA-ähnlichen Plattform zu informieren, die vermutlich am rumänischen Küstenstreifen an der Schwarzmeerküste entstehen sollte. Im Jahr 2006 setzte sich DP World beim Wettbieten um das britische Unternehmen P&O, die Schifffahrtslinie, die das britische Empire verbunden hatte, gegen Singapur durch. Bekohlungsstationen, Marinestützpunkte und Freihäfen hatten einst das Empire von Colombo bis Gibraltar zusammengehalten. Die Schifffahrtsrouten waren das, was die Politikwissenschaftlerin Lale Khalili als die Sehnen von Krieg und Handel bezeichnet. Jetzt waren die ehemaligen Besitzungen und Protektorate des Empire die größten Hafenbetreiber: Singapur, Hongkong und Dubai. Dubai schreckte auch nicht vor einem Engagement in der ehemaligen Metropole zurück. Es kaufte 20% der Londoner Börse sowie einen Anteil am Riesenrad London Eye. Der Name der staatlichen Fluglinie Dubais, Emirates, tauchte auf dem Trikot des Fußballvereins Arsenal London auf und dessen neue Spielstätte erhielt den Namen Emirates Stadium. Im Jahr 2013 eröffnete DP World den Hafen London Gateway. Knapp 50 Kilometer flussabwärts von der Isle of Dogs gelegen, war dieser Hafen all das, was die Docklands nicht waren. Ein Logistikzentrum, ein Gewerbepark und ein Tiefwasserhafen, in dem die größten Containerschiffe der Welt anlegen konnten. Ein Großteil der Bauarbeiten wurde von Robotern sowie automatisierten Kränen und Lastwagen erledigt. Dubai, das wenige Jahrzehnte früher noch Halbkolonie gewesen war, verwaltete jetzt den Zugang zum wichtigsten Wasserweg der ehemaligen Kolonialmacht. Ein weiterer Brennpunkt der Aktivität Dubais war die Küste der Meerenge von Bab el-Mandeb zwischen dem Jemen und Djibouti, die jedes Jahr von 20.000 Schiffen durchquert wurde, die 30% des in Europa verbrauchten Erdöls durch den Suezkanal beförderten. Im Jahr 2000 übernahm DP World das Management des Hafens von Djibouti. 2 Jahre später stieg es beim dortigen internationalen Flughafen ein. Firmen aus Dubai bauten auch das erste 5-Sterne-Hotel des Landes und übernahmen die Zollverwaltung. Eine Tochtergesellschaft von Dubai World kaufte die Fluglinie von Djibouti. Wie im vorhergehenden Kapitel erwähnt, erweiterte DP World wenige Jahre später den Hafen in Berbera, der Hauptstadt des de facto Staates Somaliland. Man konnte kaum umhin, das hyperaktive, dynamische und erfolgreiche Dubai mit dem Irak zu vergleichen, seinem missratenen Doppelgänger weiter im Norden der Golfregion. Auf der einen Seite der Irak, dem eine ausländische Besatzungsmacht mit Marschflugkörpern die Demokratie aufgezwungen hatte, auf der anderen Seite Dubai, wo es keine Demokratie gab, wo Poolpartys und Brunches gefeiert und jeden Monat neue Prachtbauten eingeweiht sowie Übernahmen abgeschlossen wurden. Einer derjenigen, der beide Länder einander gegenüberstellten, war Curtis Jarvin, der Blogger, der von einem Flickenteppich von Zwergstaaten träumte. Im Irak, erklärte er, gäbe es eine Demokratie ohne Gesetz. In Dubai gäbe es Recht und Ordnung ohne Demokratie. Welches von beidem sei vorzuziehen? Aber es war keine wirkliche Wahl und die Gegenüberstellung beider Länder beruhte auf falschen Annahmen. Dubais Aufstieg war kaum von den amerikanischen Militärinventionen in seinen Nachbarländern zu trennen. Die VAE erlaubten den Vereinigten Staaten seit 1999 militärische Ausrüstung auf dem Gebiet der Föderation zu stationieren, und zu Beginn des 21. Jahrhunderts war Jebel Ali der geschäftigste Anlaufhafen der amerikanischen Kriegsmarine. Die Wirtschaftsblüte wurde fast ausschließlich durch den Anstieg des Ölpreises nach den amerikanischen Invasionen im Irak und in Afghanistan angetrieben. In einem aufschlussreichen Schritt verlegte Halliburton, ein Unternehmen, das Ausrüstung für die Erdölförderung bereitstellt, im Jahr 2007 seinen Sitz von seinem Heimatstaat Texas in die Freizone Jebel Ali. Als der Doralee-Ölterminal in Djibouti eröffnet wurde, fand die Einweihungsfeier auf dem Lenkwaffenkreuzer USS Vicksburg statt. Die amerikanischen Streitkräfte hatten rund 30 Millionen Dollar in den Terminal investiert. Angesichts der engen Partnerschaft zwischen Dubai und dem US-Militär wirkte es sonderbar, dass ausgerechnet die Vereinigten Staaten besonders lautstark gegen die internationale Expansion des Emirats protestierten. Unter den von der Schifffahrtslinie P&O betriebenen Hafenterminals befanden sich auch 21 amerikanische. Als P&O im Jahr 2006 von DP World übernommen wurde, widersetzten sich US-Politiker dem Geschäft mit dem Hinweis auf Sicherheitsbedenken, was schließlich dazu führte, dass sich das Unternehmen aus Dubai von den Managementverträgen für diese Häfen trennte. Die Proteste waren unangebracht, weil die Häfen von DP World besonders gut gesichert waren. Wie die Sozialwissenschaftlerin Deborah Cohen berichtet, arbeiteten die USA sogar mit Dubai beim Screening von Containern zusammen und überwachten Hafenarbeiter, dem Beispiel des Emirats folgend, ungewöhnlich streng. Einige Jahre später kehrte Dubai durch eine Hintertür im Süden in die Vereinigten Staaten zurück. Im März 2008 bestiegen 4 Beamte aus dem Orangeburg County in South Carolina ein Flugzeug nach Dubai, um mit Vertretern des Emirats Gespräche über eine Investition von 600 Millionen Dollar in ihrem Bezirk zu führen, der etwa 80.000 Einwohner hatte. Die Besucher aus dem amerikanischen Süden trugen Accessoires, die in ihren Augen eine gemeinsame Flora an beiden Orten symbolisierten. Palmenanstecknadeln und mit Palmen bedruckte Krawatten. Ein Mitglied der Delegation gab der Hoffnung Ausdruck, die Palme und der Halbmond auf der Flagge ihres Staates würden in einem muslimischen Land Sympathien wecken. Tatsächlich kaufte Yefza International 600 Hektar Land in Orangeburg und kündigte sein Vorhaben an, dort einen Gewerbepark für Leichtindustrie, Lagerhaltung und Vertrieb zu errichten. Doch eine Vereinigung dieser beiden Monde stand nicht in den Sternen geschrieben. Gerade als das Modell Dubais seinen Zenit erreichte, brachte die globale Finanzkrise es zum Absturz. Im November 2008 beantragte DP World, die Rückzahlung seiner Kredite aussetzen zu dürfen, und Dubai selbst musste von Abu Dhabi vor dem Bankrott gerettet werden. Yefza zog sich aus Orangeburg zurück. Die Pläne für den Trump Tower Dubai, der auf dem Stamm von Palm Jumeirah hatte entstehen sollen, verschwanden in der Schublade.